wir jetzt nachdenken. Aber es gibt zwei Arten von Denken. Das rechnende Denken und das besinnliche Nachdenken. Beide sind berechtigt, gut und nötig. Heute wird einerseits leidenschaftlich geforscht, geplant und untersucht. Dieser Aufwand an Scharfsinn ist unentbehrlich und hat seinen großen Nutzen für die Bewältigung des Lebens. Das Eigenartige dabei ist aber, dass wir, wenn wir forschen, planen, unser Leben einrichten, stets mit gegebenen Umständen rechnen. Dieses Rechnen kennzeichnet alles planende und forschende Denken. Das rechnende Denken kalkuliert, muss kalkulieren. Es berechnet die aussichtsreichen Möglichkeiten, dem Vorläufigen verhaftet, kommt es aber dabei nicht zur Besinnung. Es ist eben kein besinnliches Denken. Nicht ein Denken, das dem Sinn nachdenkt. Dem Sinn, der in allem waltet, was ist. Was geschieht, wenn ein Mensch nachdenklich wird? Er blickt in die Ferne, in das Unerreichbare und trotzdem einzig Notwendige. Auf das, was er nicht bewältigen kann und wovon trotzdem sein Schicksal als Mensch abhängt. Dieses Denken möchten wir heute pflegen. Das Nachdenken ist ein Denken in der Ruhe, im Abwarten, in der Gelassenheit. Es ist eine Tugend, die mühsam eingeübt werden muss. Es ist die Tugend, sich in die Nähe alles Geschöpflichen begeben, in die Nähe des Menschlichen sich einlassen. Sie merken sofort, wie groß das damit Gemeinte ist. Allen eine Nähe schenken. Ich, armseliges Geschöpf, wie kann ich das tun? Was berechtigt mich, das zu tun? Diese Frage ist die Frage des Kreuzes. Und hier muss unser Denken den philosophischen Bereich verlassen. Nur ein Mensch lebte in der absoluten Nähe zu dem Menschen, und dieser Mensch war Gott, Jesus Christus. Deshalb ist der einzige Mensch, der echte Nähe, echtes in die Nähe gehen uns lehren kann, Jesus Christus. Er hat uns Worte gesagt, die das Innerste der Dinge und das Innerste des Geheimnisses aufschließen. Wesenhafte Worte. Worte, die nicht nur hingesprochen wurden, sondern das Eigentliche und das Wesentliche unseres Seins trafen. Es ist seltsam, wie Christus sprach. Diese Sprache ist eine im schweren menschlichen Schicksal geformte und darin völlig abgeklärte Sprache. Nach langem Schweigen Balken, kam für Christus der Zeitpunkt, wo er anfing, den Schleier des Irdischen wegzureißen. Durch das Irdische hindurch leuchtete plötzlich das Göttliche, das nicht greifbare. Seine Sprache wurde reif und vom ewigen Sinn geladen. Kranke, Besessene, Unruhige und Sünder konnte er mit der Macht seines Sprechens erlösen. Es ist das, was wir in so manchen schweren Stunden unseres Lebens, da wir anderen helfen möchten, uns selbst ersehnen, dass wir die Sprache wesenhafter Nähe hätten, dass unsere Sprache Ketten lösen, Dunkelheiten vertreiben möge. Christus hat das gekonnt. Dann kam das Schwere seines gottmenschlichen Schicksals über ihn. Dabei wurde seine Sprache immer ruhiger, immer mehr vom Schweigen umfangen bis zum Kreuz. Vom Kreuz herab hören wir nur mehr wenige Brocken aus seinem ausgetrockneten und gequälten Mund. Es sind im Schweigen, im Todeskampf, im Gebet und in schwersten Stunden des Lebens errungenen Worte der Nähe. In den sieben Worten Christi vom Kreuz herab entsteht Einheit der Welt. Nähe zu den Dingen und Vereinigung mit Gott. Da geschieht unser Heil. Das erste Wort: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Christus kann nichts mehr tun. Seine Hände und seine Füße sind ans Kreuz genagelt. Sprechen kann er noch, zwar mühsam, gebrochen, aber aus einer Seele heraus, die eine Nähe sucht. Christus bittet um Vergebung für jene, die ihn verurteilt und gekreuzigt haben. Er findet für sie noch eine Entschuldigung. Er sagt, wir Menschen, wir wissen nicht, was wir tun. Wir müssen dieses Wort ernst nehmen. Wir leben alle in einer existenziellen Unwissenheit. Etwas Dumpfes, Abgestumpftes beherrscht unser Denken. Wir wissen nicht, was wesentlich und was bedeutungslos ist, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir erahnen Großes und, wenn es vor uns steht, erkennen wir es nicht. In der geballten Tragödie seines Lebens findet Christus die Einsicht. Man kann keinen Menschen verurteilen. Man darf keinen Menschen verurteilen. Er weiß, dieser Mensch, und zwar wesenhaft, nicht, was er tut. Vor allem jene, die damit angeben, dass sie genau wissen, was sie tun. Und das Eigentliche weiß kein Mensch. Wir alle tappen im Dunkeln herum. Nicht aus Bosheit, sondern aus diesem seltsamen Dumpf. unserer Empfindung und unseres Erlebens heraus. Somit ist die Entschuldigung die erste Vorbedingung der Nähe zu den Menschen. Kein Mensch kann die Last der eigenen Schuld aushalten. Dies ist echte Nähe zu den Menschen, bis in ihre Schuld hinein. Die Haltung radikaler Annahme unseres Gebrochenseins. Eine Liebe zur unwissenden, dumpfen Kreatur, die wir alle sind. Wie bedarf unsere Welt einer solchen Haltung? Wie bedarf unsere Welt solcher Priester? Solcher Priester im Beichtstuhl. Wie bedarf unsere Welt solcher Menschen wie Christus, die das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht löschen, die am Ende immer noch sagen können, obwohl ihnen vielleicht alle Beweise ausgegangen sind, sie wissen nicht, was sie tun. Diese wesenhafte Entschuldigung ist aber menschlich fast nicht möglich. Darin liegt die unendliche Güte Gottes, dass er in Christus dieses Wort ausgesprochen hat. Sie wissen nicht, was sie tun. Deshalb ist Christus, der Gottmensch, zu uns gekommen, dieses Wort auszusprechen. Das zweite Wort, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Hier bricht etwas noch Tieferes aus der Seele Christi hervor. Nicht nur Entschuldigung, sondern Verheißung. In seiner Gebrochenheit gibt er einem völlig zerbrochenen Menschen noch eine letzte Hoffnung. Er bringt ihm die Barmherzigkeit Gottes. Er sagt gleichsam zu ihm, dein Leben hat noch einen Ausweg. Und dieser Ausweg heißt Himmel. Habe Hoffnung. Lass keinen Hass aus deiner Seele emporsteigen. Die da unten, die uns gekreuzigt haben, erkennen das Wesen dieser Hoffnung noch nicht. Sie haben vielleicht eine dunkle Ahnung von ihr in besten Augenblicken ihres Lebens. Wir sind unglücklich. Wir sind verloren. Aber unser Leben ist nicht zu Ende. Wir zwei wissen, dass unser Schicksal nicht das Ende sein kann. Kein Geschöpf hat ein Ende. Deshalb habe Hoffnung. So möchten diese kurzen Worte Christi im Ohr des Schächers geklungen haben. Es waren Worte der Verheißung. Hier hat Christus das Wesentlichste eines Seins bejaht. Nicht die täuschende, schillernde Oberfläche, sondern die innere Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Güte Diese Sehnsucht ist das Innerste und Wesentlichste unseres Seins. Und sie wird sich einmal entfalten zur Vollendung. Und diese Vollendung versprach Christus einem Verbrecher. Er versprach ihm den Himmel. Er sagte ihm, im Angesicht des Todes, du wirst ewig leben. Du, mit all dem, was du getan hast, hast noch eine Hoffnung. Unser Leben fängt erst an, wenn wir den Himmel betreten. Versuche zu lieben. Versuche noch durchzuhalten. Und du kommst sicherlich in den Himmel. Alles andere ist unwichtig. Das dritte Wort, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Entschuldigung und Verheißung. Damit haben wir die Bedeutung des Ereignisses auf dem Kreuz noch nicht ausgeschöpft. Eine neue Eigenschaft der Kreuzestheologie erscheint hier, das Schenken. Das Schenken ist eine wesenhafte Vorbedingung des Menschseins. Man kommt den Menschen nur nahe, wenn man ihnen etwas schenkt. Und das wichtigste Geschenk ist wohl unsere Gegenwart, unser Mitsein. Wir müssen uns selbst schenken. Dies ist vielleicht das Schwierigste, das die Liebe erschaffen kann. Selbsthingabe. Enttäuschung, Müdigkeit, die sind da. Die zehren an unserem Leben. Aber echte Liebe überwindet all das. Und das Geheimnis der Liebe heißt, wir verlieren alles, was wir für uns behalten. Und wir verlieren nichts, was wir wegschenken. Alles, was wir weggeschenkt haben, bleibt bei Gott aufbewahrt. Macht unsere ewige Zukunft aus. Man kann auch anders leben. Man kann alles behalten, was man im Leben erobert hat. Ist man aber glücklich dabei? Hier hat ein Mensch selbst seine Mutter weggeschenkt. Das teuerste Wesen seiner Existenz. Nun hat er nichts mehr. Wirklich nichts. Das ist das Glück des Kreuzes. Nichts mehr zu haben. Entschuldigung, Verheißung, Schenken. Das alles war noch leicht. Das vierte Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Christus schenkt hier allen Menschen eine Nähe. Eine Nähe des Empfindens und der Güte. Selbst jenen, die Gott nicht kennen. Selbst jenen, die in einer Gott- und Selbstvergessenheit leben. Das heißt, uns allen. das Wissen. Er fühlt sich von dem verlassen, mit dem er wesenhaft eins ist, damit er mit uns eins sein kann. Er geht hinein in die Traurigkeit der Menschen. Gott nimmt hier Partei, die Partei der Einsamen und Verlassenen, deren, die keine Hoffnung mehr haben. Verlassenheit auf sich zu nehmen, das ist der Wille zum Kreuz. Die Gottlosen sind nicht unsere Feinde, sondern unsere Freunde. Ich danke den Atheisten, dass sie für mich dieses Schrecklichste von allem Leid, die Abwesenheit Gottes, aushalten. Ich danke wirklich dafür. Und ich verspreche Ihnen, dass ich für Sie noch mehr aushalten werde, nämlich den Glauben. Wie war das möglich, dass Gott sich von Gott verlassen fühlte? Das vermag ich Ihnen mit bestem Willen nicht zu sagen. Meine eigene Erfahrung bestätigt aber dieses Geheimnis. Nur wer sich grundlos verlassen fühlt, kann den Menschen eine grundlose Nähe schenken. Er kann ihnen sagen: Mein Freund, ich habe all das mitgemacht und darin erfahren, dass Gott noch näher ist. Er ist so nah, dass wir ihn nicht mehr sehen können. Hab Vertrauen, es wird schon alles gut. Nicht so gut, wie du dir es ausgedacht hast, sondern besser. Dies ist aus der Not menschlicher Existenz erwachende Gewissheit. Gewissheit der Erlösung, aber Erlösung auf dem Kreuz. Entschuldigung, Verheißung, Schenken, Verlassenheit. Wohin führt uns dieser Christus? In welche unauslotbare Tiefe des menschlichen Seins? Das fünfte Wort, damit sich die Schrift bis zum letzten erfülle, sagte er: Mich dürstet. Für die Herumstehenden war das der Schrei eines Menschen, dessen Kehle vom Tode ausgetrocknet war, der um eine kleine Hilfe, um eine kleine Erleichterung bat. Für einige Auserwählten hatte dieses Wort eine tiefere Bedeutung. Für die, die wussten oder erahnten, dass dieser Mensch Gott selber war. Gott bettelte bei uns um Hilfe. Und damit schenkte er uns eine neue Nähe. Wir können und dürfen Gott helfen. Gott verlangt von uns einen Schluck Wasser. Damit weist er uns einen Weg. Wir sollen die Menschen sich helfen. Er bittet um Hilfe. Er versteht, dass der Mensch nur dann sein kann, wenn er helfen darf. Aber kein Feind Christi konnte ihm, diesem leidenden Gottesmenschen, einen erfrischenden Trunk reichen in seiner Agonie. Sie hätten es so gern getan und er hätte diese Hilfe an sich so gern gewähren lassen. Vielleicht war es besser so. In der Sehnsucht des Helfenwollens und des Nicht-Helfen-Könnens ging vielleicht die Seele der Freunde Christi noch tiefer in das Geheimnis hinein. Es ging nicht zu wünschen, zu helfen, selbst wenn man es nicht kann. Es genügt, dass wir diesen Wunsch in der Seele tragen, zu helfen, wo es nur möglich ist. Und wenn es wirklich nicht möglich ist, begleiten wir den geliebten Menschen mit unseren lieben Wünschen, mit unserem Gebet, mit der Feinheit unserer Seele. Und wir wissen, dadurch helfen wir ihm. Wir helfen ihm, weil er die Hilfe annimmt und dadurch uns fähig macht, helfen zu können. Das sechste Wort, es ist vollbracht, er neigte sein Haupt und gab den Geist auf. Wo war die unmittelbare Bedeutung dieser Worte? Ich bin zu Ende. Ich kann nicht mehr weiter. Ich bin fertig, ausgehöhlt, verloren. Es bleibt von mir nichts mehr übrig. Ich kann nichts mehr tun. Meine Hände und meine Füße sind ans Kreuz genagelt. Meine Kehle ist ausgetrocknet. Ich habe alles getan, was ein Mensch nur tun konnte. Nun ist es genug. Ich bin am Ende. Ich kann nichts mehr tun. Und hier gewinnt dieses Wort. Alles ist zu Ende. Seine innere, mystische Bedeutung. Alles ist vollendet. Gott hat unsere Existenz, unsere menschliche Existenz, bis in ihre Vollendung hineingelebt. Und nun, Menschen, lasst ihn allein. Er hat uns alles gesagt, was er sagen konnte. Jetzt steht er auf und auf mit dem Vater. Stört ihn nicht. Er ist schon drüben, beim Vater, im absoluten Geheimnis. Sein Werk ist vollendet. Die Welt ist vollendet. Unser menschliches Sein ist vollendet. Christus war noch nie näher zu uns als in diesem Moment der restlosen Entzogenheit. Alles Große vollzieht sich in der Einsamkeit. Aber wer Gott nahe ist, ist allen Menschen, ja allen Geschöpfen nahe. Hier hat Christus jede menschliche Kümmerlichkeit besiegt. Sein Sieg vollzog sich aber im Abgrund des Todes, in einer nicht auslotbaren Einsamkeit. Er hat alles weggeschenkt, sich selbst. Selbst seinen Gott. Nun ist er allein. Und da sagt er, alles ist vollendet. Wer kann dieses Geheimnis verstehen? Ich glaube, der das letzte Wort noch mit anhört. Das siebente Wort, da rief Jesus mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was hat sich hier ereignet? Auf diesem Kreuz und um dieses Kreuz herum. Scheinbar wenig. Ein Verbrecher ist zwischen zwei anderen Verbrechern gestorben. Einige Frauen haben geweint. Ein unscheinbarer, zum Tode gequälter Mensch hat einige stammelnde Worte gesprochen. Und doch, es ereignete sich hier das Wesenhafte des menschlichen Seins. Ein Mensch hat alles, was wir Menschen sind. In Stunden der Einsamkeit, der Besinnung und der Einsicht in sich zusammengefasst. Aus dieser Existenz, aus unserem Menschsein heraus, ist er dann hinausgebrochen in eine unerreichbare Ferne. Nie wieder werden wir ihn in unserem Leben sehen. Erst in unserem Tod. Er ist hinübergegangen. Hinüber zu etwas oder zu irgendjemand, den er selbst nur in stammelnden Worten beschreiben konnte. Er wartet auf uns. Das heißt, er wartet darauf, dass wir seinen Geist in der Welt verwirklichen, in die Welt hinaus strahlen. Das ist die Theologie des Kreuzes. Das ist das Kreuz in der Welt. Er neigte sein Haupt. In Todesnot hat er noch zu allem Ja gesagt, was wir sind, Menschen, erbärmliche, aber von ewiger Vollendung träumende Wesen. Christus ist das Ja unseres Seins. Und sein Geist ist in den Händen Gottes. In deine Hände befehle ich meinen Geist. In den Händen Gottes zu sein, heißt überall zu sein. Überall, wo sich menschliche Nähe ereignet. Das heißt, wo Verzeihung geschieht, wo Menschen Hoffnung gegeben wird, wo ein Mensch sich selbst verschenkt, wo jemand sich restlos verlassen fühlt, wo eine Existenz sich auf die Barmherzigkeit seiner Freunde vertraut, wo ein Mensch die Einsamkeit seines Schicksals aushält. Und schließlich, wo jemand wagt, sein ganzes Leben aufzugeben, um etwas Unerreichbares zu erreichen, da ist Christus schon anwesend. Da ist Christus und somit, da ist die Kirche. Ob alle Sakramente, alle Vorschriften des kanonischen Rechtes, ob die ganze Fülle des Zeugnisses schon da ist, was macht es schon aus? Christus, seine Gesinnung, sein Geist ist da. Und das genügt. Ich glaube, es war besser, dass ich statt Ihnen meine eigene Weisheit vorzutragen, die sieben Worte eines sterbenden Menschen dargelegt habe, der restlos menschlich sein konnte, weil er Gott selber war. Was bedeutet nun Kreuz? Was bedeutet nun menschliche Demut? Demut heißt, Gott auszuhalten. Wie halte ich Gott aus in meinem Leben? Es heißt, Gott zu ertragen. Bis zum Letzten. Es ist, einen Gott auszuhalten, der von uns solches fordert. Ich kann hier nicht anders machen, als in Ehrlichkeit Ihnen zu sagen, wie ich Gott erfahren habe. Mein Gott ist Licht und Dunkelheit zugleich. Mein Gott ist Schweigen und Wort zugleich. Mein Gott ist Friede, der Unruhe stiftet. Mein Gott ist Reinheit, die uns Unreine berührt. Mein Gott ist Reichtum, der bei uns bettelt. Das ist Kreuz. Und das müssen wir, einen solchen Gott, müssen wir aushalten. Ob wir an ihn glauben oder nicht. Dies ist die Demut des Kreuzes. Mit so einem Gott, der diese sieben Worte ausgesprochen hat, zu leben.